Verantwortlich für die Sendung Esperanto Bell am 3. Mai 2012 ist Werner Levin.
Wir begrüßen Sie recht herzlich, liebe Hörer, mein Mikro
ist im Auto. Liebe Hörer und Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von NB Radio Treff 88,0 zu unserer Sendung Esperanto Welle. Wir senden zweimal im Monat für Sie Informationen zu Esperanto. Im Studio sind heute wieder Werner und Werner, René und Stefan, alle vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Und heute ist dran unsere Sendung quer durch das Esperanto-Land. Also Berichte und Informationen über alle möglichen Sachen. Wir fangen mal wieder an, wie immer. Bevor wir anfangen, René, du brauchst ja nicht mal die Titel ansagen. Was haben wir denn heute für Musik für die Pausen?
Oh, die Musik kommt von
Mireille Mathieu. Oh, Mireille Mathieu ist heute dran.
Ja, und wir können noch unterstreichen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass unser Sender der einzige Sender ist im gesamtdeutschsprachigen Raum, der deutschsprachige Musik bringt. Heute mal werden Sie den Genuss haben, auch mal deutsche Musik zu hören. Das ist kaum noch möglich.
Ja, da wir unsere Einleitung nun hinter uns haben, mal unsere Sendung beginnt wie immer. Werner, was gibt es denn von unserem Esperanto-Verein Neubrandenburg zu berichten?
Das Neueste ist, das haben wir jetzt gerade abgeschlossen, und zwar ein kleines Kollektiv unseres Vereins. Wir haben etwa 30 Märchen und Geschichten übersetzt ins Esperanto. Die Vorlagen waren zum Teil Grimmsche Märchen, zum Teil andere Geschichten, wo es um viele Vokabeln geht. Zum Beispiel die Geschichte von einer kleinen Katze, die dann den gesamten Bauernhof vorstellt. Auch die Nibelungen in drei Teilen. Und über die Erschaffung der Welt von diesem Jean Eiffel. Wie heißt er genau?
Stefan,
diesen Zeichner Jean Eiffel hat ja so liebe Zeichnungen gemacht. Und das haben wir nur fertiggestellt. Und diese sind also abrufbar auf einem brasilianischen Forum oder in portugiesischer Sprache. Da sind sie also abgelegt und da kann man sie aufrufen, wenn man möchte. Ja, das war so das Allerneueste. Das war übrigens eine Arbeit von einem Jahr. Da sind also etliche Personen mit beschäftigt gewesen, einer mehr, einer weniger, und die Hauptlast trug der Grafiker und die zweiten Hauptlasten trugen zwei andere Freunde, aber es gab auch andere freundliche Zuarbeiten aus verschiedenen Ländern, kann man sagen.
Wann ist denn unser nächstes Treffen? Wann treffen wir uns wieder am Esperanto-Verein Neubrandenburg?
Der Esperanto-Verein Neubrandenburg trifft sich da selbst am 16. Mai, 16 Uhr, in der Gaststätte Uns Eck im Boulevarde gegenüber der Schöne-Apotheke. Übrigens, das Internet von uns ist abrufbar unter www.esperanto-nb.de und da findet man alle Adressen und alle Verbinder oder wie heißt das heute, Links in alle Welt und zu allen Themen. Ja, wir haben also folgende Tagesordnung an diesem 16. Mai. Ein Mittwoch wie üblich, 16 Uhr sagte ich ja schon. Wir werden einen Vortrag hören über die Situation der internationalen Esperanto-Gemeinschaft. Denn die Esperanto-Freunde sind zwar organisiert im Esperanto-Weltbund, es gibt aber andere Organisationen. Es gibt eine ganze Menge Esperanto-Leute, die sich weder noch organisieren, sondern einfach was machen. Und darüber werden wir uns mal unterhalten, was alles so im Esperanto-Land los ist. Also das heißt, diese Esperanto-Gemeinschaft mal versuchen zu betrachten. Dann haben wir eine Information, die ist trocken, da geht es um die Anerkennung, die Wiederanerkennung der Gemeinnützigkeit unseres Vereins. Das müssen die Mitglieder auch wissen, was wir dafür zuarbeiten zu leisten haben und hatten. Dann haben wir eine alte Tradition seit Jahrzehnten, dass wir Kurzvorträge machen, pro Nase der also das vorbereitet, 10 Minuten. Der kann sich ein Thema aussuchen, in Esperanto möglichst. Das muss gar nicht mit Esperanto zu tun haben, sondern mit einer Reise, mit einem Erlebnis, mit einem Problem, mit irgendetwas. Wichtig ist nur, dass uns da etwas vermittelt wird. Dann machen wir einige Sprachübungen, vielleicht schaffen wir das heute auch hier vor dem Mikrofon. Dann haben wir im nächsten Monat schon gleich zu Beginn, im 2. Juni, Werner, da sind wir schon im nächsten Thema, unser Treffen in Prenzlau. Wir nennen das jetzt immer so, Treffen in Prenzlau. Eigentlich ist das mal das Grenztreffen gewesen mit unseren polnischen Esperanto-Freunden. Mal laden die uns ein und beköstigen uns und versorgen uns und amüsieren uns. Und mal laden wir sie ein. Aber aus irgendeinem Grunde wollen die Polen nicht, dass wir das Grenztreffen nennen. Ich weiß nicht warum. Ist uns auch kategale. Dann haben wir...
Ja, wir sollen eigentlich Grenzen überwinden für uns. Esperanto-Freunde, gibt es diese Grenzen
ja, nicht? Ja, eigentlich nicht. Wir sehen uns auch blenden, das ist auch keine Frage.
Ja.
Aber wir haben also ihre Probleme. Wollen wir auch respektieren. Dann fahren wir, eine kleine Gruppe von uns, in wenigen Tagen am 11. Mai nach West-Berlin. Dort gibt es ein Bundesarchiv im Süden von West-Berlin. Und da werden wir hinfahren. Und zwar ist dieses Bundesarchiv beinhaltet unter anderem alle Parteien und Massenorganisationen, also die Dokumente von Parteien und Massenorganisationen der DDR, unter anderem auch des Kulturbundes. Und ein Teil des Kulturbundes ist auch der Esperanto-Verband der DDR gewesen. Und da werden wir uns mal die Akten angucken. Wir haben da, Werner und ich, wir waren ja mit anderen Freunden auf Mecklenburg-Vorpommern ja zusammen in einer Kommission, die das überarbeitet haben. Und wir müssen und werden mal sehen, was da los ist. Fakt ist jedenfalls, dass das größte Esperanto-Archiv sein wird, was unter dem Schutz der Bundesrepublik Deutschland steht. Das ist für uns sehr, sehr tröstlich, weil alles private Gesammelte verloren geht in der Regel.
Ja, liebe Hörer und Hörer, in Berlin ein Bundesarchiv ist richtig, aber das Bundesarchiv ist wesentlich größer, bloß mal zur Vollständigkeit. Es hat insgesamt in der Bundesrepublik verteilt 7, 8 oder 9 Standorte. Und jetzt wieder Pause.
Pause? Ach so, Musik.
Ach, ohne Titel.
Musik. Der Titel heißt Santa Maria.
Guck mal.
Den Bergen von Mexiko, Santa Maria. Mit ein Mädchen vor deinem Bier, Santa Maria. Denn Antonio zog fort in die Stadt, weit in den Norden. Und kein Gruß kam, kein Brief, was hier lass ein Wunder geschehen, Santa Maria. In der Nacht ihre Lieder fernst du den Sternen empor. Ich will ihn wieder sehen, Santa Maria. Er sagte, ich bleib dir treu, dort in El Paso. Ich such Arbeit für mich und gern dort in El Paso. Ich such Hochzeit, da bin ich zurück in einfach Wochen. Doch die Jahre verging, hat er sein Wort gebrochen. Lass ein Wunder geschehen, Santa Maria. Jene Nacht, ihre Lieder, fern zu den Sternen empor. Ich will ihn wiedersehen, Santa Maria.
hören auf Ende Radio 88,0 die Esperantowelle. Ich hatte Werner gerade gefragt, was unser Verein macht. Da hat er sehr ausführlich geantwortet und war zum Schluss bei unserem nächsten Treffen. Hast du da noch eine Ergänzung?
Ja, aber wie gesagt, Bundesarchiv haben wir abgehandelt. Da werden wir uns anschauen, was es inzwischen an Esperanto-Material gibt. Und zwar haben wir dort Literatur, haben wir die Akten, haben wir... Man kann es auch besuchen und sich anmelden und sich bestimmte Akten geben lassen. So, aber das lassen wir mal stehen, darüber werden wir später nochmal reden. Dann haben wir zu Pfingsten. Pfingsten ist ja bald. 50 Tage nach Ostern ist Pfingsten. Ja, ist nicht mehr lange. Comuna Esperanto Kongress. Ja? Gemeinsamer Esperanto Kongress. Und zwar haben sich die Polen, die Dänen und die Deutschen zusammengeschlossen zu einem Kongress, einem gemeinsamen Kongress, der in einer Schule, in einer Aula und so weiter stattfindet, in Berlin-Lichtenberg, und mit einem vollen Programm von Sonnabend bis Montag ist also alles durchgezogen und einige von uns sind ja mit dabei. Ja, das ist eigentlich unser Vereinstreffen Mai, 16. Mai, das wir, zu dem wir schon eingeladen haben.
Ja. Gibt es denn auch Informationen, die wichtig sind von unserem Landesverband?
Nein, im Moment nicht. Der Landesverband wird unser Esperanto-Zeltlager im Juli wieder durchführen bei Thomsdorf. Das ist in der Zeitschrift drin.
Das findet statt vom 21. bis 29. Juli. Und zwar auf dem Zeltplatz in der Nähe von Thomsdorf. Das liegt schon auf brandenburgischer Seite, aber der Zeltplatz liegt genau auf der Landesgrenze.
Genau auf der Landesgrenze, deswegen gab es ja auch Ärger nach der Wende. Wem gehört der Zeltplatz? Gehört er zu den Preußen oder zu den Mecklenburgern? Jedenfalls seit fast 35 Jahren ist dort immer ein Esperanto-Zeltlager. Man kennt uns, man weiß, wer wir sind. Sie wissen auch, dass wir Disziplin halten und für uns selber sorgen. Also wir sind dort seit Jahrzehnten sehr beliebt. Das ist also in diesem Jahr wieder. Das Programm läuft sozusagen automatisch ab. Es gibt nämlich gar kein Programm und doch gibt es ein Programm. Um 11 Uhr wird zu den Wanderungen eingeladen. Die gehen dann immer einige wenige Kilometer, damit auch ältere Herrschaften dann teilnehmen können. Mit einem Ziel. Man kann auch mit dem Auto mal ein Stückchen weg etwas weiterfahren. Aber eigentlich wollen wir die Natur genießen und Esperanto machen.
Den weitesten Weg zum Zelten hatten drei Australier.
Ja, wir hatten schon Chinesen, wir hatten Australier, auch Nordamerikaner, von ganz weit her. Aber die Regel ist leider, dass wir sehr wenig Ausländer haben. Aber wir freuen uns über jeden Einzelnen. Sehr treu sind zwei Holländer, Niederländer, die uns immer regelmäßig besuchen. Ich sage mal nur einige Episoden. Jeden Abend werden Märchen vorgeführt in Esperanto.
Ja, leider können sich die meisten Menschen für Esperanto nicht begeistern. Die wollen immer nur Italienisch sprechen.
Ja, die meisten Menschen.
Ja. Und die kommen deshalb nicht zum Zelt.
Nein, alleine, das ist denen zu kalt. Das ist in Deutschland auf dem Zeltlager zu kalt.
Ja.
Da kommen weder die Bulgaren noch die Italiener. Da haben wir große Sorgen damit. Aber die Schweden kommen auch nicht, weil Schweden so schön ist im Sommer.
Ja.
Naja, also da gibt es jeden Abend ein Märchen. Das geht erst um 10 Uhr abends so los, aber auf dem Zeltplatz ist so Lodderleben und dann, es geht um die Dunkelheit, wir machen das alles draußen. Dann gibt es fast jeden Abend irgendetwas Gemeinschaftliches. Also an jedem Tag etwa 16 Uhr ist Kaffeeklatsch, da stellen wir alle Zelttische in eine lange Linie, alle die da hin möchten, und da machen wir kleine Vorträge, Gespräche, informieren, und das kommen übrigens an die 100 Leute immer. Die können nicht alle Esperanto, nur ein gewisser Teil, aber dass wir da sind, dass man uns sieht, dass man sieht, da machen die immer was. Das hat eine ungeheure Ausstrahlung auf diesem Zeltplatz. Wir haben da auch zwar altertümliche, aber doch unsere Losungen, Deutscher Esperanto-Bund, Esperanto-Verein der Brandenburg, da steht alles da, sodass man also weiß, aha, das sind die Esperanto-Leute, im Übrigen so in Klammern, aber bitte nicht weiter sagen, wenn so eine Truppe zusammen ist, traut sich auch keiner, kein Taschendieb daran, weil irgendeiner guckt immer, nicht? Da kann man alles liegen lassen, natürlich nicht provozierend, aber man muss nicht Angst haben, man braucht nicht Angst haben, dass auch je irgendwas passiert. Aber wir sind sehr, sehr, sehr friedlich, außer wenn, wie gesagt, jemand was Böses von uns will. Ja, das gibt es schon 35 Jahre und dann gibt es ein Lagerfeuer und ein Knüppelkuchenfest und ein Flinsen, also ein Eier, wie sagen die Holländer dazu? Paardkoeker, Pfannkuchenfest, wo man Eierflinsen backt mit allem möglichen Rezept, unter anderem so. Und Also es, jeder kann Vortrag halten über wir haben schon über Astronomie, über Briefmarken, über Tai Chi und was nicht alles Vorträge gesehen, gehört und erlebt. Ja, André Leon hat angedeutet, ab und zu machen wir auch ein Autokorso, denn, aber auch nur in die nähere Umgebung. Wir wollen da nicht so einen riesigen Sachen machen. Da fahren wir in das Waldmuseum oder mal nach Templin oder so oder
bei
der
Nacht. Ab und zu in Ankershahn zum Beispiel.
Oder zum Schliemann-Museum. Übrigens, das Schliemann-Museum hat auch Broschüre in Esperanto. Ganz toll, die Regie ermahnt uns, nicht so viel zu reden, sondern wieder Musik zu machen.
Ja, der zweite Titel von Mireille Mathieu heißt Vai Colomba Bianche Blanca. So, das klingt irgendwie fremdländisch.
Ja, wie die weiße Taube, ja.
Die weiße Taube, ja.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Esperanto-Welle auf MD Radio Treff 88,0 aus dem Studio 1. Meldet sich die Gruppe von Werner, Stefan und René. Wir bringen Informationen quer durch das Esperanto-Land. Und ich möchte euch fragen, habt ihr dieses Bild schon mal gesehen hier? Eine riesige Reklame für Esperanto.
Ja. Ja? Leider können die Hörer das ja nicht sehen.
Nein. Also man sieht hier auf diesem Bild rechts ein großes Hotel. Oben steht dran E-Hotel, darunter steht Sekret Esperanto. Das Hotel hat oben vier Etagen mit Zimmern. Das sind über 320 Zimmer. Und links neben diesem Hotel steht ein riesiges, großes, flaches Gebäude mit drei großen Veranstaltungssälen. Und das ist die Esperanto-Halle. Jedenfalls hat Carmen Nebel am Samstag in einer Sendung auf dem ZDF um 20.15 Uhr diesen Namen genannt.
Oh.
Die heißt zwar nicht so Esperanto-Halle, aber an dieser Halle, deren eine Stirnseite an die Hauptstraße stößt, steht in riesengroßen Buchstaben Esperanto dran.
Wie groß sind die Buchstaben?
Im dunklen Blau beleuchtet. Ich habe mal geschätzt, das Gebäude ist ungefähr zwischen 12 und 14 Meter hoch.
Aha.
Und ist ungefähr 40 Meter breit. Und das ist doch eine riesige Reklame für uns.
Ja.
Und außerdem habe ich dann den Stadtplan aufgerufen. Und was sehe ich da? Die Adresse dieses Hotels, zu dem diese Halle gehört, ist Esperantoplatz, ohne Nummer.
Ja.
Und neben dem Esperanto-Platz gab es noch eine Esperanto-Straße. Ich denke, was ist denn mit Fulda los? Die machen ja sehr, sehr viel Reklame groß.
Ja.
Dann habe ich mal ein bisschen geblättert in der Internetseite vom Hotel. Und dann habe ich eben gefunden, dass dieses Hotel, wie schon gesagt, dieses große Kongressgebäude hat mit drei großen Hallen. Die Esperanto-Halle, die sich mit 3300 Stühlen besitzen lässt. Eine Weideshalle, eine Kongresshalle mit 1200 Sitzplätzen und ein Plaza für Ausstellungen und Events. Die ist das natürlich nicht so. Und in dieser Sendung an vergangene Woche im ZDF konnte man zwei dieser Hallen sehen. Das war da recht zu sehen und die Giebel habe ich schon beschrieben und die Zimmerzahl auch. Und mich hat es ja wirklich gewundert, was die Barockstadt Fulda in Hessen doch für eine riesige Reklame für Esperanto macht. Das ist mir vorher nicht so aufgefallen. Ich kannte zwar den Namen Esperanto Hotel, aber die Ansicht, die man heute sich ja alles auf dem Internet holen kann, und ich habe das ja auch kurz ausgedruckt, ist natürlich für mich war die Überraschung. So, das war meine Information. Einmal Esperanto in Fulda.
Ja, wir können vielleicht, liebe Hörer und Hörer, dazu sagen, das Wort Esperanto ist nicht geschützt. Es gibt also alle möglichen Dinge, die mit Esperanto bezeichnet werden, weil der Name hört sich elegant und schön an. Der Name ist sehr gut zu merken. Und wenn man das mal eingibt, dann kriegt man also nicht nur Esperanto-Vereinigungen zu sehen im Internet, sondern auch eine Uhr oder eine Musikgruppe oder eine Sportgruppe oder wie auch immer. Auch im Zirkus habe ich schon mal gesehen, die Esperantos. Also das ist ganz toll. Das hängt damit zusammen, dass wir unsere Sprache oder den Namen unserer Sprache nicht geschützt haben. Jeder kann ihn verwenden. Es gibt keine Autorenrechte und so weiter.
Ja.
Und wir freuen uns immer, wenn, wie der Werner das gerade erläutert hat, wenn ein so renommiertes Hotel, und das ist eine fromme Stadt in Fulda, die haben ja auch da eine Kathedrale und
ja.
Da kommen auch viele also Pilgrimoi, Pilgerstädte, das ist also schon eine gute Sache, ja.
Ja, und das hattest du schon mal erwähnt in einer anderen Sendung, Werner. Esperanto ist ja nicht der Name der Sprache, sondern die Sprache heißt ja eigentlich Lingua Internacia. Nur weil ein Doktor Esperanto sie mal veröffentlicht hat, haben die Leute eben die Sprache auch so genannt. Nicht?
Das haben die Kostehans so gemacht, also, der wollte das gar nicht.
Ja, der wollte
aber
das
gar nicht. Aber wir sind so. Wir haben wieder eine Musik. Übrigens sind wir der Esperanto-Verein Brandenburg. Zu lesen sind wir im Internet unter www.esperanto-nb.de. Und der René sagt jetzt die nächste Musik an.
Der nächste Titel ist von Mireille Mathieu. Der Titel Mein letzter Tanz.
Auf den Unwusteren. Ja, hier ist die Esperanto-Welle.
Ando Esperanto vom Esperanto-Verein Hamburg. Im Studio ist René, Werner, Werner und Stefan. Wir sind das Kollektiv unseres Vereins für diese Sendungen. Wir haben eine Esperanto-Zeitschrift, die kommt aus Russland, aus Königsberg, die heißt La Onda de Esperanto, die Welle des Esperanto. Und sie beschäftigen sich in einem der vielen Artikel damit. Das ging um die Welt. Günter Grass, ein alter, kerniger deutscher Schriftsteller, hat ein Gedicht oder ein eigenes verfasst mit 10 Strophen, glaube ich, über oder zu dem Titel Qui on necessas diri, was notwendig zu sagen ist. Und dieses bescheidene Gedicht hat so viel Aufregung verursacht, dass die Wellen der Aufregung bis in die Esperanto-Presse reinkamen. Und interessanterweise hat hier ein jüdischer Esperanto-Freund aus Israel etwas dazu geschrieben. Ich will das nicht weiter interpretieren, nur so viel, dass man sagt, oder dieser, der heißt Wolfgang Kirchstein, nun bleibt doch mal auf dem Teppich. Erstens, lasst doch den Grass schreiben, was er will. Das ist seine Freiheit. Interessant ist die Reaktion. Wenn ein Deutscher etwas sagt, dann bricht gleich mit der Welt zusammen. Und das ist ja nun ein bisschen Israel-kritisch gewesen, aber regierungskritisch, nicht Juden, weder antisemitisch noch judenkritisch gehabt ist, sondern hat nur seine Meinung gesagt. Dass, wenn das ein anderer gemacht hätte, aus China oder aus Libyen oder ich weiß nicht wo, dann wäre alles gut gewesen. Aber ein Deutscher darf das nicht. Und es ging ihm so weit, dass einige Journalisten, einige Menschen dann wieder anfingen, ja, er war doch mal eine SS als 16-, 17-Jähriger und dann war das Krieg ja zu Ende. Und alles Mögliche. Und der Jude hier, dieser jüdische Mensch, sagt, nur bleibt da auf dem Teppich. Er selber ist auch nicht damit einverstanden, mit diesem Gedicht. Denn wenn man sich mal die Landkarte anguckt, wie klein Israel ist und wie groß die islamische Welt um Israel herum ist, dann sieht man genau, wer wen bedroht und so weiter. Also man soll mal mit diesen Menschen in Ruhe lassen. Man soll seine Bücher lesen. Dann weiß man insgesamt, was für ein Mensch das ist. Also ich finde das ganz toll, dass einer, der also, sagen wir mal, aus Israel kommt und einen deutschen Namen, man muss also seine Vorfahren kommen, wahrscheinlich aus Deutschland, dann haben das überlebt, dieses Grauen des Völkermordes, und der eben sagt, nun Leute, ist ja alles in Ordnung, aber bleibt mal still, und er schreibt dann weiter, ich hoffe sehr, dass er nicht seine letzte Tinte, das hat er so geschrieben, so ist sein letztes Gedicht mit der letzten Tinte, sondern dass der Grass noch viele Bücher schreibt und dass man diese Bücher wieder liest und dass sie auch gut ankommen bei den Leuten. Also, Dankeschön. Er hat also nicht gelobt, er hat nur gesagt, nun bleibt auf dem Teppich und nun überlegt euch mal, wie viele Probleme die Juden haben und was da los ist mit Israel und wo die ganze Feindschaft gegen die Israeliten herkommt. Und nun macht einer so ein Gedicht und nun bricht die Welt da fast zusammen, weil er ein Deutscher ist. Gut, ja, das wollte ich nur erwähnen, also die Politik geht an Esperanto auch nicht vorbei. Werner, hast du jetzt was?
René ist es.
René ist dran.
Ich bin dran. Oh, ich habe hier in der Zeitschrift Monate was gefunden, zu verschiedenen Sachen. Also, Bereich in Polen gab es Anfang des Jahres Proteste gegen ACTA. Das ist so ein internationales Abkommen, was von den USA und Japan initiiert worden ist. Da gab es also Proteste, weil da viele zweifelhafte Paragraphen drin stehen sollen. Vor allem junge Leute haben protestiert, sogar in kleineren Städten in Polen haben Proteste erhoben. Und der Ministerpräsident hat das erstmal auch ein bisschen auf Eis gelegt. Also fangen die Diskussion erst richtig an dort.
Ja, es geht darum, die Totalkontrolle über alle Menschen und alle Internetseiten zu erreichen. Und das geht ja weiter mit den Abkommen der USA mit der EU, dass jeder Bürger der EU, die in die USA reisen, das betrifft ja auch Esperanto-Freunde, dass sie dann total überwacht werden und über Jahrzehnte alle ihre Daten gespeichert werden. Und dieses Internetabkommen soll eben auch, die werden damit durchkommen, die USA. Die werden alles kontrollieren eines Tages.
Es ist noch mehr drin, aber das ist völlig
anders. Na los.
Hier zum Thema Hobby. Ein Slowake schreibt hier über sein Hobby, das sind Heilpflanzen, und er schreibt etwas über Topinambur. Diese Pflanze stammt aus Amerika, ist mit der Sonnenblume verwandt. Er schreibt ja auch ein bisschen was, wie hoch die wird und wo die wächst und so. Wurde 1612 in Europa eingeführt oder so danach. und soll gewisse gesundheitliche Auswirkungen haben, also soll gesund sein für die Leute. Ja.
Ja, wir haben das schon probiert. Unser Stefan, der hier sitzt, isst sehr gerne Tubin Ambur. Und naja, sie haben ja einen eigenen Geschmack, da kann er ja vielleicht selber was zu sagen. Aber interessant ist, was du sagtest, die ist noch gar nicht so lange bekannt. In Deutschland ist sie gerade so erst mit Ach und Krach bekannt. Aber es ist...
Sie wird wiederentdeckt so ein bisschen.
Oder sie wiederentdeckt. Und es ist aber sehr schwer, sie zu halten. Man kann sie nicht aufbewahren, man muss sie einfach nur essen.
Die Erträge sind schlechter als bei Kartoffeln.
Ja, wesentlich schlechter.
Ist sie auch ja. Bekannt.
Und nun haben wir aber in unserem Garten da so viele Wühlmäuse, die haben dem Stefan alles weggefressen. Seine ganzen Knollen, die wir für ihn ließen. Aber das nur so am Rande. Ja, aber zur Ernährung ist das eine interessante Pflanze. Und wenn sie für Diabetiker ist sie sehr wichtig. Aber sie nimmt auch sehr viel Schatten, gibt auch sehr viel Schatten. Die Pflanze wird etwa 3 Meter und höher und das ist dann schon schwer zu regulieren.
Ja, hier steht dann noch was über Sprachenlernen drin, über Internet. Es gibt ja HRI, das ist eine internationale Esperanto-Gruppe, die Kurse organisiert und nicht nur über Esperanto und EDV-Bereich und so weiter, sondern auch in Sprachkurse für andere Sprachen, zum Beispiel Slowakisch. Jetzt kann man auf einer Internetseite, die slowake.eu heißt, Slowakisch lernen.
Ja.
Einfach so. Und auf einer anderen Seite, also wenn ich das richtig sehe, kann man sich in Deutschland irgendwie informieren oder über Deutsch. Oder was
ja, immer weniger und immer leiser. Wir sind ja aber nicht im Untergrund, oder ne?
Ich nehme ja an, draußen ist deine Sprache überhaupt nicht zu verstehen.
Ja, eigentlich nicht.
So
ja, ja, er schnappt richtig ab mit seiner Stimme.
Ja,
ja, ich habe noch einen Artikel aus dem La Ondo de Esperanto aus Königsberg.
Oh.
Wieder hat unser Papst, ich sag mal unser Papst, weil er ja doch aus Deutschland kommt und irgendwie haben alle Christen mit ihm zu tun und alle Deutschen, weil er ja, wie gesagt, aus unserem Volk kommt, er hat wieder die Segenswort in Esperanto gesprochen und hat dann eben Folgendes gesagt, erstmal in verschiedenen Sprachen, und das Esperanto kam zusammen mit Latein, sozusagen als neutrale internationale Sprache, und er hat dann eben diese Felician Pascon en Christo Rese Corinta, also glückliches Ostern im auferstandenen Christus. So, und da waren dann auch auf dem Platz, am Petersplatz in Rom, große Paneele mit Esperanto zu sehen und das Fernsehen hat dann das auch so weltweit übertragen. Also wissen jetzt 6 Milliarden Menschen, dass es Esperanto gibt und dass der Papst das spricht. So, jetzt geht's weiter mit Musik oder was?
Ja, schon wieder? Oh, wir sind schon über eine halbe Stunde drin. Ein Leben auf dem Land.
Ich glaube, ich mache das.
Ja,
das
ist Deutschland.
Oh, ich weiß nicht.
Du hast gefragt, wovon ich träume. Die Antwort fällt mir gar nicht schwer. Es muss kein Schloss auf Macho sein und auch kein Haus am Mittelmeer. Ich will nicht eine kleine Farm, irgendwo am Wald der Traum. Ein Schwein und 7 Rinder, wenn das sieht, gesünder als mein Leben auf dem Land. Thank you.
Esperanto-Welle Ondo Esperanto vom Esperanto-Verein Brandenburg. Im Internet finden Sie uns unter www.esperanto-nb.de. Da steht alles über und in Esperanto und in Deutsch, sodass man das weltweit lesen kann. Einige Neuigkeiten aus der Esperanto-Bewegung. Es gibt ja auch den europäischen die Europäische Esperanto-Union. Und sie ist sozusagen das Pendant zur Europäischen Union auf dem Gebiet Esperanto. Wir haben vor einigem, das ist auch ihr Recht, als europäische Organisation, haben ein Schreiben, eine Ausarbeitung übergeben, ein Traktat an auf der Basis des Statutes der EU. Und da darf man das machen. Und sie haben also vorgeschlagen, der europäischen Regierung oder der Kommission, dass sie doch mal sich überlegen mögen, Esperanto soll die Hymne in der neutralen Sprache Esperanto singen, sodass es langsam eine gesamteuropäische Identität gibt. Und da soll eben oder möge diese Hymne der Anfang sein. Und sie haben dann einige wenige Punkte kurz aufgeführt. Das soll also verstärken die gemeinsame europäische Identität und Harmonie zwischen den Nationen und Völkern, Regionen, die auch andere Identitäten haben. Und sie sollen damit auch vertiefen, das Gefühl, Bürger der EU zu sein. Zweitens, zu vergrößern die Teilnahme der Bürger an der europäischen Integration. Das lässt ja oft zu wünschen übrig. Manchmal denkt man, die Europäer sind nur für Geldverschaufelung da. Drittens schreiben sie, zu helfen, dass mit neutralen Worten, also der Esperanto-Sprache, ein kleiner Baustein einer europäischen Sprache mal gelegt wird, und dass eben alle Völker, und das sind ja nicht nur die Staaten, die 27, sondern in diesen 27 Staaten leben ja, ich weiß nicht, 50, 60 verschiedene Völker mit verschiedenen Sprachen, dass sie also merken, wir gehören zusammen. Und zum letzten, zum fünftens, dass sie wiedererkennen und wieder erwecken, dass alte Elemente oder Basismotto der EU Einheit in Vielfachheit, wie heißt das eigentlich auf Deutsch? Einheit in Vielfachheit, um damit das oben genannte nochmal zu unterstreichen und dass also ein wirklich gesamteuropäisches Gefühl entsteht. Sonst werden wir eines Tages ja hinweggefegt mal von anderen
Sachen. Also die Einheit in der Vielfalt, hätte ich gesagt.
Ja.
Und das andere, was ich wissen wollte, ist da jetzt gemeint, dass das Lied der Freude auf Esperanto übersetzt wird?
Ja, genau.
Oder dass die Esperanto-Hymne selber die europäische Hymne werden soll?
Nein, es ist von der europäischen Hymne die Rede. Das ist die Ode an die Freude von Schiller und das ist die Musik von Beethoven. Und beides zusammen ist die Europa-Hymne. Und ich weiß nur, dass es, ich glaube, von polnischer Seite in der EU dort Widerstand gab, weil man sagt, das kann nicht sein, dass von deutsche Leute die Europa-Hymne begründen. Aber es gibt noch keinen Gegenentwurf, so können wir also immer noch davon ausgehen, dass die Europa-Hymne das Besagte ist. Von der Esperanto-Hymne war nicht die Rede, überhaupt nicht, sondern von der Europa-Hymne. Und das ist das.
Von wegen diesem Streit, um was die Hymne sein soll, das erinnert mich an einen Film, den ich mal gesehen habe. Da ging es um Flüchtlinge im Weltkrieg gleich, glaube ich, mit Juden auch. Jedenfalls saßen da einige verschiedene Nationen in so einem Schutzraum zusammen und um sich die Zeit zu vertreiben und die Angst klein zu halten, haben sie gesungen und da sind sie auf das Lied Frère Jacques gekommen und
also Bruder Jakob
Jakob in allen Sprachen gesungen.
Ja, das ist doch schön. So, und was man so in dieser Lebens...
Auch eine Begründung für eine europäische Hymne.
Ja, nee, aber Angst muss keiner haben um sein Leben. Nein. Aber du hast recht.
Nein,
ja.
Das ist ein Lied, dass irgendwie mehr, wie soll man sagen, mehr Seele in sich hat.
Ja, natürlich.
Das trockene Lied der Freude da.
Ja, das trockene Lied der Freude ist ein lebenskräftiges, emotionales Lied, dann wirst du es wahrscheinlich nicht so gut kennen. Es geht ja darum, dass man dieses Jahr nicht in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch nur singen kann, sondern dass es in einer neutralen Sprache, das für alle Völker der EU und für alle Nationen, für also alle Staaten, aber auch für alle Völker gleich ist. Und das ist eben nur möglich mit einem, entweder in Latein oder in Esperanto. Nicht? Und das ist voller Lebenskraft, voller Freude, voller Emotionen und ich sehe da denn nichts Trockenes.
Okay.
Damit man das Lied singen kann, muss man erstmal Esperanto können. Und deswegen gibt es einige Kurse. Und zwar in, von verschiedenen Volkshochschulen werden Kurse angeboten. Hier stehen mehrere drin in der Esperanto-Zeitschrift vom Deutschen Esperanto-Bund. Herrenberg, weiß gar nicht, wo das liegt. Halle, Koblenz, Kaufbeuren und Buchlohe. Wir haben also verschiedene Kurse.
Ja, wenn wir schon dabei sind. Liebe Hörer und Hörer, hier ist also die Esperanto-Welle und Esperanto. Einige wenige Informationen beziehen mich wieder auf die russische Esperanto-Zeitung. Die ist also nicht für Russland, sondern für die Welt. Aber in Russland wird sie herausgegeben. Da gibt es zum Beispiel, dass die Esperantologische Konferenz, also die Wissenschaft über die Esperantologie, wieder getagt hat. Das heißt, es gibt also eine Reihe von Wissenschaftlern weltweit, die sich mit dem Esperanto als Sprachmaterial beschäftigen. Und die Wissenschaftler kommen da zusammen und da gibt es immer was Neues und immer wieder was anderes. Interessant ist, dass es viele Berichte gibt über das Festival von Esperanto in Bulgarien. Da gibt es bei den Deutschen gibt es in Hameln eine tolle Geschichte. Da hat also jemand, das ist angeregt bei einer Zeitung, eine ganze Seite über Esperanto geschrieben. Es gibt eine in Vilnius, in Vilna, eine Ausstellung zum 125. Jahrestag des Esperanto. Das wird also dort ganz feierlich eröffnet und über längere Zeit wird das besuchbar sein. Es gibt in Schweden, die Schweden haben ja so eine Esperanto-Kolonie gebaut und da machen die unentwegt Esperanto-Kurse für sich und für internationale Beteiligung. Wir haben Esperanto in Ländern, die wir gar nicht kennen manchmal, die so klein sind. Beispielsweise Belgisch-Kongo heißt ja wieder neuerdings Republik Kongo. Da passiert auch was. Das ist ja ein Riesenland mitten in Afrika mit kaum oder ganz wenig Kontakt zum Meere, obwohl es so groß ist. Eine sehr gute neue Esperanto-Bewegung. Und wir haben die Zeitschrift beschäftigt sich auch mit der Literatur, stellt also immer vor, was neu an Literatur, da kann man gar nicht alles erzählen. Und wir haben auch jetzt neuerdings das Weltwörterbuch Esperanto, Plena Illustrierter Vortaro. Will René was dazu sagen? Plena Illustrierter Vortaro in Loreto. Wir haben also unser großes Wörterbuch, was man gar nicht mehr einbinden kann in Seiten. Das ist jetzt endlich im Internet und wird ja ständig aktualisiert. Esperanto ist eine lebende Sprache. Wenn also einer sagt, das ist eine Tote, hat er sich leider geirrt. Reden wir gerne mit ihm. Und in Russland gibt es eine sehr aktive Jugend. Bitte?
Nicht leider, sondern sich Gott sei Dank geirrt.
Gott sei Dank, hat er sich geirrt, ja. Leider für ihn, nicht? Bedauerlicherweise für ihn, der sich da geirrt hat. Die Russen sind wieder sehr aktiv. Die haben auch so ihre Probleme. Sie haben sehr viele innere Probleme. Wissen wir ja und hören wir ja und lesen wir ständig. Litauer, ganz aktiv immer schon gewesen. Litauen, Polen ist ja die Wiege des Esperanto, denn die Schwiegereltern von Samenhof kommen ja aus Litauen. Naja, und dann, ich wollte einfach mal so dieses Buch durchgehen. Dann gibt es in Frankreich einen Griselon, der Stefan wird besser aussprechen können. Das ist das Esperanto-Kulturhaus in Frankreich, was also ein richtiges Schloss ist an der Loire. Und die machen rund um das Jahr alle 12 Monate Esperanto-Veranstaltungen und so weiter und so weiter. Die Slowaken in Nitra kommen zusammen, ein Bild, da so viele Köpfe drauf, kann ich gar nicht alle vorlesen. Und so weiter und so weiter. Es wird auch vorgestellt in diesem Horizonte de Esperanto, der neue Vorsitzende oder der Präsident des Esperanto-Arbeiterbundes, der nennt sich ja Anationaler Esperanto-Bund der Arbeiter, und die haben sind sehr berühmt geworden eigentlich in der Esperanto-Bewegung, für die, dass sie sehr streng sind mit ihren Leuten, also wird nur Esperanto gesprochen, und dass sie eine sehr aktive Herausgabe von Büchern haben. Da hat er so vorgetragen, dass er alle möglichen, zum Beispiel, das ist durch die Arbeiterbewegung, der italienische Sozialismus und Esperanto. Die Pariser Kommune dann und dann, 1871, also ist in diesem Jahr rausgekommen. Der Plan B, wie kann man die Zivilisation retten? Ein Kompendium zum Kapital von Karl Marx. Oder die Arbeiterlieder und so weiter. Also es gibt auch noch eine Arbeiterbewegung, hochinteressant. Jetzt hat René noch eine Information.
Ja, aus der Zeitschrift Esperanto, denke ich mal, ja, auf Seite 26, da steht der schöne Titel, Irlando es das Verde, Irland ist grün. Es geht darum, dass dort im Juli, vom 16. bis 20. Juli, der Europäische Esperanto-Kongress stattfinden soll, oder der. Also immer wenn der Weltkongress außerhalb von Europa stattfindet, dann macht der Europäische Esperanto-Bund einen eigenen Kongress, damit in Europa auch was Größeres stattfindet. Weil nicht jeder Europäer weiter wegreisen kann oder will. Und deswegen ist das. Das Thema ist Sprachenlernen in der EU. Mehr und mit weniger Kosten. Der Tagungsort, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Englisch Galway, das Irische kann ich nicht verstehen, auf Esperanto Galiho.
Naja, die Iren ist auch ein interessantes Völkchen. Die Iren haben leichtsinnigerweise ihre Sprache aufgegeben, vor 100 Jahren, und müssen nun mit Ach und Krach versuchen, das wieder zu beleben. Aber nochmal was zum Esperanto-Bund, zum Deutschen Esperanto-Bund. Ich habe hier eine Zusammenfassung, was alles so los ist. Wir haben also eine Zeitschrift, Esperanto Aktuell, in Klammern, die ist auch für Österreich zuständig. Der Redakteur ist ein Svanomacek aus der Slowakei. Wir haben eine deutsche Esperanto-Jugend, dessen neuer gewählter Vorsitzender Karl Bauer ist aus Mecklenburg. Wir haben das deutsche Esperanto-Institut. Das Institut ist also keine Bewegung, sondern ein Institut ist dafür da, zu prüfen, welche Lehr- und Wörterbücher herausgegeben werden. Stimmen die mit dem Standard Esperanto überein? Sie prüfen die Esperanto-Lehrer und so weiter und so weiter. Wir haben eine deutsche Esperanto-Bibliothek in Aalen. Das ist also auf deutschem Boden. Das sind die etliche Bibliotheken, aber das ist die größte. Ganz im Süden, Südwesten von Deutschland. Und da kann man auch im Internet sich betätigen und mal nachgucken, was die alles so haben. René wackelt mit der Zeitung, was hast du?
Ich habe hier in der Zeitschrift Esperanto Revue vom Weltbund den Kalender, den Veranstaltungskalender gefunden, 2012 bis 2013. Wenn das was schon gewesen ist, brauchen wir ja nicht unbedingt erzählen. Also vom 13. bis 12. ist zum Beispiel israelisch, das Esperanto, zeitgleich ist der Frühlingsfest in Bulgarien. Dann in Herzberg ist etwas später ein Vorkongress. Es findet ständig irgendwas statt. Oder der schwedische Esperanto-Kongress findet dann vom 18. bis 20. Mai statt. Und kurz darauf der internationale Eisenbahner Esperanto-Kongress in Herzberg.
Also ja, das ist diesem Jahr. Der findet, glaube ich, vor dem Vorpfingsten statt, also bald, in wenigen Tagen.
Ja, kurz vorher. Und dann ist der gemeinsame Esperanto-Kongress. Nee, das überlappt sich. Genau zeitgleich, Werner.
Ja.
Beides vom 19. bis 25.
Gerade.
Ja. Also wer nach Herzberg will, muss leider auf den Deutschen Esperanto-Kongress verzichten oder besser diesen Kongress.
Das war eigentlich beabsichtigt. Na gut. Ja.
Dann findet auch noch vom 25. bis 29. ein Landeskongress des Esperanto statt. Ah, Frankreich ist das. Oho. Im Juni findet dann auch noch ein Treffen statt, das heißt, er lerne Rumänien kennen, das findet am Delta von der Donau statt, Brasov, 10 Tage. Dann ebenfalls im Juni ein Esperanto-Kongress mit vorhergehender Exkursion in Nantali, das ist in Finnland. Und wir könnten noch mehr vorlesen, aber das sollte reichen, oder?
Ja, ich habe noch was für den Deutschen Esperanto-Bund über alle möglichen Aktivitäten. Sehr stolz sind wir, dass wir das Esperanto-Zentrum im Harz haben. Das ist also dort eine ganz tolle Stadt, die sich mit Esperanto beschäftigt. Wir haben auch Stiftungen, die das Esperanto unterstützen. Und der Deutsche Esperanto-Bund bittet diejenigen, die etwas dem Esperanto-Bund oder einem Verein etwas vermachen möchten, Erbschaften, Geschenke, sie möchten sich bitte, wenn sie das vorhaben, mit den verantwortlichen Esperanto-Freunden auseinandersetzen. Es gehen viele Gelder, die uns zugedacht waren, verloren, weil im Testament steht, ich vermache so und so viel von meinem Vermögen den Esperanto-Freunden. Punkt. Das ist also nicht ausreichend. Schade um das Geld. Da muss man schreiben, dem Esperanto-Verein Brandenburg e.V., derzeitige Adresse die und die. Oder dem Deutschen Esperanto-Bund e.V., derzeitige Adresse da und da. Also ganz wichtig, dass wir nicht, dass wir zu geldgierig sind. Wir bedauern nur, dass viele, viele Zehntausende Euro jedes Jahr verloren gehen durch schlusig verfasste Schenkungen und Testamente. Jetzt kommt nochmal die Musik.
Einmal nochmal Musik und dann erzählen wir noch weiter. Und zwar die fünfte von Mireille. Aloha. Hey, oh, das klingt irgendwie wie hawaiianisch.
Onde Esperanto, liebe Hörer und Hörer, wir kommen fast zum Ende unserer Sendung. Unser Stefan hat noch was gefunden aus einer französischen Esperanto-Zeitung, nehme ich mal an. Und wir bitten ihn mal, das kurz zu sagen.
Ja, was gibt es Interessantes? Da ist einer, der sich um die französische Sprache kümmert, weil er Angst hat, dass sich die verliert in den nächsten Jahrzehnten. Und dieser eine ist also nicht ein Franzose, sondern ein Araber. Er spricht vielleicht Französisch besser als Arabisch, wegen der Kolonie da, aber naja. Dann gibt es in Jemen eine Frau, die einen Nobelpreis bekommen hat, weil sie der Diktatur da widersteht oder so ungefähr. Und in Burundi gibt es eine Marguerite Barankitse, die sich um eine ganze Menge Waisen kümmert. Es gibt ein Buch über sie, die Mutter der 10.000 Kinder, und steht drin, dass es also nicht 10.000, sondern 650.000 Waisen dort gibt. Wo steht das jetzt? Ja, auch die französischen Regionalsprachen sind besorgt, oder einige Leute davon, in der Picardie und so weiter, in der Bretagne. Dann gibt es irgendwo in Tibet ein kleines Land, dass also von traditionell schon von den Frauen regiert wird, indem also die Männer nur ganz wenig wert sind und mit der Öffnung an den Westen verliert sich jetzt langsam die Macht der Frauen dort.
Ja, gut, wir müssen jetzt zum Schluss kommen. Vielen Dank, Stefan, mit diesem kleinen Überblick über die Welt. Und jetzt ist die Absage dran.
Ja, leider. Schon. Oder erst. Wiederholung dieser Sendung ist dann am 9.5. Oder das ist ein bisschen hin. Um 15 Uhr. Nächste Sendung Esperanto-Welle ist geplant für den 16. Mai ab 16 Uhr. Wo ist unser Musikregler hingehört? Sportlich für diesen Sendung des Brandwelle war Bernhard Levin. Thank you.